Der Vortrag heute am späten Nachmittag wird wieder ein Vortrag sein, keine Predigt. Und trotzdem möchte ich beginnen, indem ich uns vier Verse vorlese aus dem Brief des Paulus, wie ich schon gestern Abend gesagt habe, der sich wahrscheinlich wie kein anderer mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich die Gemeinde? Ich lese uns Epheser Kapitel 2, die Verse 19 bis 22. Da schreibt der Apostel Paulus: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das Thema für heute Abend ist, warum es kein Solo-Christentum gibt. Oder anders formuliert, warum du verbindlich Mitglied in einer biblischen Gemeinde sein solltest. Zu Beginn möchte ich euch eine kurze Geschichte vorlesen. Jack und Grace lernten sich durch einen gemeinsamen Freund kennen. Vom ersten Tag an schienen sie perfekt zusammenzupassen. Grace war alles, was Jack sich immer gewünscht hatte. Sie war wunderschön, kontaktfreudig und warmherzig, immer da, wenn Jack sie brauchte. In den ersten 5 Monaten waren sie praktisch unzertrennlich. Jack konnte an kaum etwas anderes denken als an Grace. Er brauchte nicht mehr weiterzusuchen, sagte er zu seinen Freunden, sie ist es. Inzwischen sind fast 3 Jahre vergangen. Jack genießt immer noch die Vertrautheit und Bequemlichkeit des Zusammenseins mit Grace. Doch das ganz große Feuerwerk, das ist vorbei. Grace' Fehler scheinen jetzt offensichtlicher zu sein. Er ist sich nicht mehr sicher, ob er sie noch so anziehend findet wie früher. Und es beginnt ihn zu stören, dass sie so viel Zeit mit ihm verbringen möchte. Eines Abends fragt sie ihn, ob sie ihre Beziehung nicht langsam etwas verbindlicher gestalten sollen. Jack geht an die Decke. Wir sind doch zusammen, oder nicht? Fragt er wütend. Ist das denn nicht genug für dich? Offensichtlich ist Jack nicht bereit, sich festzubinden. Und es ist nicht klar, ob er es jemals sein wird. Hast du schon einmal so etwas erlebt? Ich bin davon überzeugt, dass Gott etwas Besseres für dich im Sinn hat. Er möchte, dass du in einer Beziehung lebst, die von Leidenschaft und Verbindlichkeit geprägt ist. Doch bevor du sehen kannst, wie dieser wundervolle Plan Wirklichkeit wird, musst du etwas über dieses Pärchen wissen. Es gibt Millionen von Jacks da draußen. Und Grace ist keine Frau, Grace ist eine Gemeinde. Verbindlich sich einer Gemeinde anzuschließen, sorgt bei Menschen im 21. Jahrhundert für kein gutes Gefühl. Ich habe doch schon genug Verpflichtungen und Termine. Und solange ich zu Jesus gehöre, komme ich doch in den Himmel. Wer Jesus hat, wozu braucht er noch eine Gemeinde? Ich glaube, die Einstellung gab es immer, aber die letzten 2 Jahrzehnte haben gezeigt, dass es tatsächlich Theologen und Menschen gibt, die Bücher schreiben, um das wirklich ja, als eine Lehre festzusetzen. Viele Menschen, davon haben wir heute Vormittag schon gehört, sind verletzt worden durch Gemeinden und haben dann eben die Einstellung, es ist doch viel einfacher, einfach mein Christsein für mich alleine zu leben, ohne Gemeinde. Viele Christen denken so, vielleicht auch du manchmal. Warum ist das so? Ich glaube, dass alle Menschen, die je gelebt haben, zutiefst geprägt sind von dem, was ihre Umgebung glaubt. Und das gilt leider auch für uns Christen. Und das, was die Umgebung glaubt, das bezeichnet man mit einem Fachwort als Zeitgeist. Wie gesagt, alle Menschen sind davon geprägt und leider auch wir Christen. Und ich glaube, zurzeit gibt es im Zeitgeist 3 Denkweisen, die es für uns enorm schwierig machen, zu sagen, ja, ich möchte von ganzem Herzen verbindlich Mitglied in einer Gemeinde werden. Und ich möchte zu Beginn diese 3 Denkweisen, die heute so populär sind in unserer Gesellschaft, mal kurz skizzieren. Das erste ist der Individualismus. Unsere Gesellschaft ist so individualistisch wie noch nie. Das bedeutet, dass jeder sagt, ich möchte mein Leben selbst gestalten, ganz für mich. Da darf mir niemand reinreden. Na, wenn ich mich in irgendeine Gemeinschaft verbindlich eingliedere, dann gebe ich ja Rechte auf, dann gebe ich etwas darüber auf, wie ich mein Leben gestalten kann, und das will ich nicht. Ich selbst darf bestimmen, was ich tue und wer etwas zu sagen hat. Und wenn es jetzt zur Gemeinde kommt, dann sagen sich eben viele Menschen, okay, ein Teil dieser Freiheit, die mir so wertvoll ist, die gebe ich dadurch auf. Das Zweite, was uns prägt, neben dem Individualismus, ist die Entgrenzung. Menschen heute mögen keine Grenzen mehr. Gibt verschiedene Beispiele. Ja, es gibt Parteien, die in Deutschland fordern, prinzipiell die Grenzen um unser Land rum abzuschaffen. Das ist nur ein Symptom davon. Oder die Ehe für alle, die gefordert wird, ist ein weiteres Symptom. Ja? Früher war klar, okay, es gibt die Ehe und dann gibt es eben sozusagen einen unsichtbaren Zaun um die Ehe. Das ist Ehe und alle anderen Gemeinschaften in dieser Welt sind schön und gut oder auch nicht, egal, aber sie sind keine Ehe. Heute heißt der Slogan Ehe für alle. Wir machen die Grenze um die Ehe weg. Wir wollen keine Grenzen mehr. Es ist besser, wenn die Ränder so fließend sind, wenn man irgendwie so ein bisschen dazugehören kann und dann auch wieder nicht. Das ist total im Trend. Und das Dritte, was uns prägt neben Individualismus und Entgrenzung, ist die Unentschlossenheit. Wir, gerade meine Generation, die jüngere Generation, ist die unentschlossenste Generation, die es wohl je gab. Es ist gleichzeitig die Generation, die so viele Möglichkeiten hat, ihr Leben zu gestalten wie noch nie. Vielleicht hängt das beides miteinander zusammen. Aber der beste Beweis dafür, gerade an die jungen Leute, ist jeder einzelne Gruppenchat, den man in WhatsApp startet. Wenn man ihn selbst startet, regt man sich über alle anderen auf, dass sie nicht antworten. Und wenn ein anderer den startet, antworten wir nicht und sorgt dafür, dass derjenige, der ihn gestartet hat, sich aufregt. Habt ihr bestimmt alle schon erlebt. Oder kommst du? Ja, vielleicht. Also ich frage mich manchmal, wie man vor 40 Jahren, wenn man da jung war, sich verabredet hat, wo noch nicht mal jeder Haushalt ein Telefon hatte. Also man musste irgendwie in der Schule sagen, wir treffen uns um 17 Uhr und um 17 Uhr mussten alle da sein. Das ist ja heute völlig undenkbar. Man überlegt sich das bis 10 vor 4 und schreibt dann, ja, ich komme vielleicht um 7 oder so ähnlich. Ja, wir sind also geprägt vom Individualismus, von einer Entgrenzung und von einer Unentschlossenheit, weil uns alle Tore offen stehen. Und gerade über diese Unentschlossenheit habe ich letztens folgendes Statement gelesen. Ich glaube, es ist eine sehr gute Analyse dieser Einstellung. Da schreibt ein amerikanischer Pastor, wir beten den Götzen der offenen Optionen an. Und er tötet uns. Er tötet unsere Beziehungen, denn er sagt uns, es ist besser, wenn wir uns nicht zu sehr einbringen. Er tötet unseren Dienst an anderen, denn es ist besser, wenn wir unsere Wochenenden für uns behalten. Dieser Götze tötet unser Geben, denn er erzählt uns, es könnten ja schwierige finanzielle Zeiten vor uns liegen. Und man weiß ja nie, wann man das Geld braucht. Er tötet unsere Freude in Christus, denn es ist besser, wenn wir von anderen nicht für zu geistlich gehalten werden. Individualismus, Entgrenzung und Unentschlossenheit. Und all diese Denkweisen kommen durch den Zeitgeist und prägen auch uns als Christen. Und sie verhindern, dass wir uns verbindlich einer Gemeinde anschließen, beziehungsweise dass wir den Gedanken, ich sollte mich verbindlich wirklich einer Gemeinde anschließen, erstmal überhaupt nicht attraktiv finden. Und trotzdem oder gerade deswegen ist Gemeindemitgliedschaft unverzichtbar und etwas Wunderschönes. Und das ist meine These für heute. Und ich möchte noch einmal ganz kurz mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir uns heute mit dem Thema der Gemeindemitgliedschaft beschäftigen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns deine Gemeinde kostbar machst und uns wieder ganz neu vor Augen malst. Oder vielleicht zum ersten Mal, warum es wichtig ist, und schön und gut ist, verbindlich zu einer Gemeinde zu gehören. Amen. Ich habe 4 Punkte heute, wieder 4 Fragen, oder gestern waren es 3, heute sind es 4. Gemeindemitgliedschaft, erstens, worum geht es? Zweitens, was könnte man oder kann man dagegen haben? Drittens, warum ist es gut? Und viertens, wie sieht es praktisch aus? 4W-Fragen. Und ich starte gleich mit der ersten. Worum geht es bei Gemeindemitgliedschaft? Ich habe eben von Einstellungen erzählt, die uns davon abhalten, Gemeindemitglied zu werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, nicht alles, was der Zeitgeist uns sagt, ist gleich falsch. Gemeindemitgliedschaft ist nur dann richtig, wenn die Bibel es lehrt. Grundsätzlich, und das ist eine der größten Herausforderungen, wenn wir oder wenn jemand ein Buch über dieses Thema schreibt oder einen Vortrag über dieses Thema hält, ist es tatsächlich so, dass die Bibel das Wort Gemeindemitgliedschaft nicht kennt. Ich glaube trotzdem, dass der Begriff biblisch ist, auch wenn die Bibel ihn so nicht benutzt. Ein erster Punkt ist, um das deutlich zu machen, als Christen sind wir miteinander in eine sichtbare Gemeinschaft gestellt. Ich habe eben vom Individualismus gesprochen. Jeder ist für sich alleine verantwortlich, jeder darf sein eigenes Leben gestalten. Und ich glaube, das ist nicht nur schlecht. Ja, früher ist der Einzelne oft in der Gruppe untergegangen. Man musste funktionieren in seiner Familie oder in der Schule. Und der Einzelne, der war relativ unwichtig. Ich glaube aber, was dann passiert ist, ist, dass über die letzten 100 Jahre das komplett gekippt ist auf die andere Seite. Heute sind wir für uns selbst, wir gestalten, ich mache mein Leben so, wie ich das für richtig halte. Und das hat dann den negativen Effekt, dass wir oft einsam werden. Und das hat eben auch Einfluss auf unser Verständnis vom Glauben. Und so wird heute in Gemeinden sehr stark betont, dass es wichtig ist, dass jeder Einzelne eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hat. Und das ist richtig. Ich kann nicht für irgendwen in diesem Raum mitglauben. So nach dem Motto, der andere in der Gemeinde glaubt zwar nicht, aber ich glaube irgendwie für den mit und deswegen wird er auch noch errettet, obwohl er eigentlich nicht glaubt oder irgendwie so. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder in einer Gemeinde persönlich an Jesus Christus glaubt. Aber das ist eben nicht alles. Denn Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz, auch das habe ich gestern schon angesprochen, nicht nur jedem Christen seine Sünden vergeben, sondern er hat auch andere Dinge bewirkt. Und dazu wollen wir uns mal 3 Stellen aus dem Epheserbrief angucken. Und ich habe es so gemacht, weil es immer nur einzelne Verse sind heute, dass ich sie euch alle mit abgedruckt habe. Deswegen lade ich euch ein, sie gerne mit im Handout zu verfolgen. Noch mehr will ich euch ermutigen, sie trotzdem mit aufzuschlagen. Aber ich habe mir gedacht, ich drucke sie sicherheitshalber mal ab, damit ihr nicht vollständig beim Blättern verloren geht. Epheser 2, Vers 16. Dort lesen wir, Jesus ist gestorben, um die beiden, also Juden und Heiden, in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Worum es mir in diesem Vers geht, Jesus hat durch seinen Tod dich in eine Gemeinde gestellt, in einen Leib, wie es hier in Epheser 2, Vers 16 heißt. Er hat dich persönlich einzeln in eine Gemeinschaft gestellt, durch das, was er am Kreuz getan hat. Er hat nicht nur gesagt, ich erlöse dich am Kreuz und befehle dir jetzt in eine Gemeinde zu gehen, sondern dein Platz in der Gemeinde hat direkt etwas mit dem zu tun, was Jesus am Kreuz getan hat. Gehen wir weiter im Epheserbrief. Kapitel 5, Vers 22, dort schreibt Paulus, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Es gibt viele Stellen, wo im Neuen Testament gesagt wird, Jesus ist für den einzelnen Christen gestorben. Aber hier sagt eben der Epheserbrief, er ist für die Gemeinde gestorben. Und dann Epheser 3, die Verse 17 bis 19, das ist aus dem Gebet, was wir gestern zum Schluss gebetet haben. Dort schreibt Paulus, ich bete, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, zu begreifen, was die Breite, die Länge und so weiter, weil das sagt er nicht, sondern er sagt, dass ihr dazu fähig seid mit allen Heiligen. Also mit anderen Christen zusammen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Na, wenn heute ein Christ fragt, ein junger Christ, wie kann ich Gott besser kennenlernen? Dann werden die meisten Menschen ihm sagen, setz dich zu Hause hin und lies in deiner Bibel. Und die Antwort ist richtig. Aber was die Bibel, wozu die Bibel uns immer wieder ermutigt, ist, das nicht nur alleine zu tun, sondern es vor allem und zentral auch in einer Gemeinschaft gemeinsam mit anderen Christen zu tun. Darauf liegt ein besonderer Segen, so wie Jesus einmal gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Und zweitens, Christen sind im Neuen Testament generell Teil einer bestimmten Ortsgemeinde. Ich sage gleich, es gibt einige ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber das gilt als generelle Regel. Zum Beispiel der Mann, der neben Jesus am Kreuz hing, der war niemals in seinem Leben Teil einer Gemeinde irgendwo vor Ort. Natürlich nicht. Dann gibt es auch den Kämmerer aus Äthiopien, mit dem Philippus spricht und ihn dann in der Wüste tauft und der dann zurück nach Äthiopien fährt. Wir wissen nicht, welcher Gemeinde er sich dort angeschlossen hat. Damals gab es hochwahrscheinlich dort noch keine. Vielleicht hat er eine gegründet, wir wissen es nicht. Aber was grundsätzlich ansonsten im gesamten Neuen Testament deutlich wird, Christen sind Teil einer bestimmten Ortsgemeinde. Woher weiß ich das? Paulus schrieb viele Briefe an bestimmte Gemeinden. Und meistens grüßt er am Ende konkrete Personen aus der Gemeinde. Und das heißt, daran sehen wir, er wusste, welche Menschen in dieser Gemeinde sind, welche dazugehören. Zum Beispiel grüßt er im Römerbrief Andronikus, Junias, Aquila, Priscilla, alle in Kapitel 16. Alles Leute aus der Gemeinde in Rom. Wen grüßt er nicht? Er grüßt zum Beispiel nicht den römischen Kaiser. Der römische Kaiser wohnte zwar auch in Rom, aber er gehörte damals nicht zur Gemeinde. Er grüßt übrigens auch nicht alle Menschen, die wiedergeboren sind und vielleicht gerade in Rom rumlaufen oder so. Sondern er weiß, dass es dort eine Gruppe von Menschen gibt, die sich immer wieder verändert, weil gerade in Rom die Christen immer wieder raus und reingezogen sind, aber zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Gruppe von Menschen, von denen er wusste, sie gehören irgendwo verbindlich dazu. Mein dritter und vielleicht entscheidendster Punkt, warum ich glaube, dass Gemeindemitgliedschaft biblisch ist, ist folgender Punkt. Viele Gebote im Neuen Testament machen ohne Mitgliedschaft keinen Sinn. Oder um das anders zu erklären, wir finden zwar nicht den Befehl, werde verbindlich Mitglied in einer Gemeinde im Neuen Testament, aber wir finden verschiedene Anweisungen von Paulus, die überhaupt, oder von anderen Aposteln, die überhaupt keinen Sinn ergeben würden, wenn es nicht sowas wie verbindliche Gemeindemitgliedschaft gibt. Den ersten Vers, den ich mit euch dazu betrachten möchte, wir haben ihn auch heute Morgen schon gelesen, Hebräer 13, Vers 17. Da lesen wir, gehorcht euren Gemeindeleitern. Ja, wer ist das? Sind meine Gemeindeleiter immer die, die ich mir aussuche? Natürlich nicht. Ja, dieses Gebot funktioniert nur, wenn ich fest in einer Gemeinde bin, die feste Gemeindeleiter hat. Sonst wäre es ja spielend einfach, die Gemeinde zu verlassen, wenn ich nur Besucher wäre und Gemeindeleiter sagt, wir sollen jetzt das und das machen, mir passt das nicht, ich gehe woanders hin. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt nicht einfach, gehorcht Gemeindeleitern irgendwo, die ihr am besten findet oder die gerade das sagen, was euch gefällt, sondern gehorcht euren Gemeindeleitern. Und das macht eben nur Sinn, wenn es so etwas wie verbindliche Gemeindemitgliedschaft gibt. Zwei Verse aus dem Hebräerbrief. Hebräer 10, die Verse 24 bis 25. Ebenfalls der Schreiber des Hebräerbriefs, der schreibt hier, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Was sehen wir in diesen Versen? Es ist zunächst einmal die Aufforderung an Christen, geht nicht aus der Gemeinde raus, geht nicht weg, sondern geht in eine Gemeinde. Aber in welche sollen wir gehen? Und der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt, in unsere eigene. Ja, Vers 25, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Ja, das heißt, er geht davon aus, dass jeder seine eigene Gemeinde hat, die er eben nicht verlassen soll. Ja, natürlich spricht nichts dagegen, wenn man im Urlaub oder auf Reisen ist, auch mal in eine andere Gemeinde zu Besuch zu sein oder so. Aber grundsätzlich, was er deutlich macht, ist, jeder Christ hat eine Gemeinde, die er seine eigene Gemeinde nennt, zu der er verbindlich dazugehört und wo er im Normalfall hingehen soll. Mein dritter Punkt, um deutlich zu machen, dass viele Gebote im Neuen Testament ohne Mitgliedschaft keinen Sinn ergeben, ist der Punkt der Gemeindezucht. Wir haben leider nicht so viel Zeit, darüber einen ganzen Vortrag zu machen auf dieser Gemeindefreizeit, wäre sicherlich auch mal wert. Aber bei Gemeindezucht geht es darum, dass man Menschen, die in der Gemeinde sind, aber durch ihr Leben deutlich machen, dass sie unbußfertig in einem Bereich ihres Lebens leben und auch bei Ermahnung nicht bußfertig werden, dass man sie aus der Gemeinde ausschließt. Das ist ein Gebot, was sowohl Jesus gibt, als auch später dann Paulus. Und die Frage ist, wie soll man jemand aus der Gemeinde ausschließen, wenn es keine Gemeindemitgliedschaft gibt? In 1. Korinther 5, wo Paulus das beschreibt, wie das mit Gemeindezucht laufen soll, schreibt er im letzten Vers dieses Abschnitts in 1. Korinther 5, Vers 13, die aber außerhalb der Gemeinde sind, die richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Und seht ihr diese Wörter außerhalb und aus eurer Mitte hinweg? Das heißt, er geht davon aus, es gibt bei der Gemeinde ein Draußen und ein Drinnen. Und jedem in Korinth war anscheinend klar, wo draußen und wo drinnen ist. Sonst würden sie diese Aufforderung von Paulus ja überhaupt nicht verstehen. Das heißt, wir sollen unseren Gemeindeleitern gehorchen, wir sollen in unsere eigenen Gemeinden gehen und wenn nötig Gemeindezucht üben. Und ich glaube, alle diese Aufforderungen ergeben keinen Sinn, wenn es nicht so etwas wie Gemeindemitgliedschaft gibt. Und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die Einwände dagegen vorbringen. Ein zweiter Punkt insgesamt, der großen Gliederung, Gemeindemitgliedschaft, was kann man dagegen haben? Ich glaube, man kann sehr, sehr viel dagegen haben. Ich habe mal 4 Einwände, die ich selber, glaube ich, alle schon so gehört habe, aufgeschrieben und möchte sie kurz widerlegen. Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr. Wenn ihr andere gehört habt oder selber andere habt, können wir darüber nachher gerne noch sprechen. Erster Einwand ist, der Begriff ist nicht biblisch und es gibt kein biblisches Gebot, Gemeindemitglied zu werden. In einem Sinn ist es richtig, weil es gibt nicht diesen einen Vers. Aber ich glaube, ich habe deutlich gemacht, das ganze Neue Testament, immer wenn es über Gemeinde spricht, geht davon aus, dass es so etwas wie Gemeindemitgliedschaft gibt. Man könnte es vielleicht irgendwo vergleichen mit der Lehre der Dreieinigkeit über Gott. Auch das Wort Dreieinigkeit finden wir so nicht in der Bibel. Aber ganz klar das, was dahinter steht, nämlich, dass wir an einen Gott glauben in 3 Personen. Der zweite Einwand, der öfters kommt, gerade in den letzten 2 Jahrzehnten. Gemeinden, die keine Mitgliedslisten führen, gibt es immer mehr und sie scheinen zu funktionieren. Ich war vor einigen Jahren mal mit einer Gruppe Freunde in Dresden in der Frauenkirche. Ich weiß nicht, ob irgendwer hier mit ist. Der Lari war, glaube ich, dabei. Eva war auch dabei. Jonas war nicht dabei. Glaube ich. Warst du mit?
Ich war in Dresden mit dir, aber vielleicht
nicht mit
mir.
Okay, keine Ahnung. Können wir nachher nochmal drüber reden. Auf jeden Fall, wir waren in Dresden in der Frauenkirche und dort gab es dann eine Ansprache, die ist im Krieg kaputt gegangen und man hat sie dann nach der Wende wieder aufgebaut, eine prächtige Kirche in Dresden und dort gab es eine Ansprache von irgendeiner Frau, die irgendwie dort gearbeitet hat. Und der letzte Satz von dieser Ansprache, das weiß ich noch, weil wir uns alle angeguckt haben und an den Kopf gefasst haben, war, sie hat dann erklärt, ja, es gibt jetzt keine Gemeinde mehr, die sich in dieser Kirche trifft. Es ist jetzt eine Gemeinde für alle Menschen. Und dann war der letzte Satz, und so sind sie alle Mitglieder der Frauenkirche. Und da sind eben pro Tag, was weiß ich, tausende von Touristen gehen da durch. Ja, das sind jetzt alle Mitglieder der Frauenkirche. Ein bisschen konkreter machen das heute vor allem viele Freikirchen. Zum Beispiel die Calvary Chapels und auch einige Gemeindegründungen in Großstädten, die heißen dann City Church oder Kirche für die Stadt oder so, machen ganz aus Überzeugung, führen sie keine Mitgliedschaften. Und wenn man nach dem fragt, was funktioniert, dann hat das durchaus seinen Reiz. Warum? Weil die Menschen, das haben wir am Anfang gesehen, natürlich so geprägt sind, dass sie sich nicht verbindlich irgendwo anschließen wollen. Wenn man sagt, wie kriege ich schnell möglichst viele Menschen in die Gemeinde, ist es attraktiv zu sagen, es soll keine Mitgliedschaft geben. Aber ich glaube, dagegen spricht einfach, dass unsere erste Frage im Gemeindebau nicht sein sollte, was funktioniert, sondern was ist biblisch. Und der zweite Einwand dagegen ist, dass auch im Nachhinein Probleme verursacht. Weil man eben auch nicht weiß, auf wen kann man sich eigentlich verlassen. Wer ist eigentlich noch da, wenn es die ersten Probleme gibt? Natürlich verhindert Mitgliedschaft nicht, dass viele Leute gehen. Aber es sorgt doch für so eine verbindliche Gruppe. Ich habe meine Gemeindegründung erlebt, die aus Überzeugung keine Mitglieder hatte und die dann kaputt gegangen ist. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein Problem war, dass sie keine Mitglieder hatten. Das dritte Argument gegen Gemeindemitgliedschaft ist häufig, es geht Jesus um unser Herz, nicht um unseren Mitgliedschaftsausweis. Ich bin doch Teil des unsichtbaren, weltweiten Leibes Christi. Ich möchte euch nochmal an gestern erinnern. Klar, es gibt die weltweite unsichtbare Gemeinde, aber es gibt eben auch die lokale sichtbare Gemeinde. Und ich hatte gesagt, dass Gott sichtbare Zeichen und Strukturen seiner unsichtbaren Gnade liebt. Gott beschenkt uns reichlich mit Dingen, die wir nicht sehen können, dem Heiligen Geist, Sündenvergebung, vielen anderen Dingen. Aber er liebt sichtbare Zeichen und Strukturen, die das nach außen hin abbilden und deutlich machen. Die bekanntesten, die wir in der Gemeinde haben, in Taufe und Abendmahl, als sichtbare Zeichen und Strukturen, die das deutlich machen. Die Gemeinde überhaupt, dass die lokale Gemeinde in dieser Welt gibt, ist eine sichtbare Struktur, die die Gegenwart von Gottes Reich deutlich macht. Ich habe gestern auch gesagt, dass Gott keine Beziehung mag, die ausschließlich aus Innerlichkeit besteht. Wie gesagt, es ist ungeheuer wichtig, dass du eine persönliche Beziehung zu Jesus hast. Und wenn eine einzelne Person nicht von Herzen an Jesus glaubt, dann kann sie äußerlich ein noch so vorbildliches Gemeindemitglied sein. Sie wird nicht errettet werden. Gott will nicht, dass wir herzlos irgendwie in der Gemeinde mitschwimmen. Aber er will eben genauso wenig, dass wir von Herzen dabei sind, total ergriffen für Jesus sind, aber die Gemeinde links liegen lassen, warum auch immer. Es ist tatsächlich so, dass jeder wiedergeborene Christ Teil der unsichtbaren Gemeinde ist. Aber Gott will, dass diese Unsichtbarkeit sichtbar wird. Und der vierte und letzte Einwand ist ein Einwand, den es vor allem hier in Deutschland gibt oder in anderen Ländern, wo es sehr wenig Christen gibt. Nämlich der Einwand, es gibt in meiner Gegend keine biblische Gemeinde. Das ist sicherlich, glaube ich, der schwierigste Einwand. Ich versuche ein paar Antworten darauf zu geben und vielleicht können wir nachher auch noch ein Stück weit weiter darüber reden. Gerade zu dieser Frage habe ich keine Patentantwort, weil jede Situation ist anders und häufig sehr, sehr schwierig. Ich glaube, der erste Grundsatz, den ich sagen würde, ist, versuch zu fahren zu einer Gemeinde, die biblisch ist, selbst wenn es länger dauert. Und zweitens, wenn das zu weit ist, zieh um. Natürlich kann Umziehen schwierig sein wegen dem Beruf. Aber dann sollte man trotzdem dranbleiben und irgendwie gucken, dass man näher zu einer Gemeinde kommt. Und wenn das alles nicht geht, wenn man an einem Ort festgebunden ist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, man soll zu einer Gemeinde gehen. Man soll zu einer Gemeinde gehen, wo es vielleicht Probleme gibt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist besser, in eine Gemeinde mit Problemen zu gehen, als in gar keine Gemeinde. Und ich weiß, dass auch das Grenzen hat und dass diese Grenzen sehr schwierig zu finden sind. Aber grundsätzlich würde ich den Rat geben, in einer alten Gemeinde zu bleiben, bis man eine neue gefunden hat. Und weil es so viele schwierige Fälle in diesem Bereich gibt, rate ich dazu, für den Einzelfall mit einem Pastor zu sprechen und zu versuchen, alles abzuwägen. Aber ich möchte auch mal was anderes sagen, denn ich höre in meiner Generation oft von jungen Christen, ich gehe jetzt studieren und ich hatte eine Zusage aus 8 Unistädten, ich kann mir aussuchen, wohin ich nach Deutschland gehe und ich gehe in die und die Stadt, weil die und die Stadt ist die coolste Stadt, wo man studieren kann. Da gibt es einfach alles. Irgendwie so. Und ich glaube, dagegen spricht nichts. Aber ich habe bisher ganz selten von jemand gehört, ich gehe in die und die Stadt zum Studieren. Ich habe zwar noch Zusagen aus 7 anderen Städten, aber ich gehe in die Stadt, weil ich weiß, in der Stadt gibt es eine gute Gemeinde. Ich hätte zwar auch da und da hingekonnt, aber in der Stadt gibt es eben eine gute Gemeinde, die ich kenne. Ich weiß, dass auch das nicht absolut zu sehen ist. Manchmal kriegt man nur eine Zusage oder der Studienplatz, den man gerne hätte, den gibt es nur in einer Stadt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass in unserer Generation, der jungen Generation, da irgendwo die Prioritäten verschwimmen. Ne, Studium, meine Karriere, wie gehe ich? Und Gemeinde, ob da eine ist oder nicht, das sehe ich dann so als netten Bonus dazu. Und ich glaube, wenn man so die Prioritäten vertauscht, dann stimmt was nicht. Mein dritter großer Punkt, Gemeindemitgliedschaft, warum ist es gut? Man könnte auch fragen, warum ist es schön? Wenn vielleicht denkst du jetzt, schön, Gemeindemitgliedschaft ist vielleicht biblisch, aber okay, dann wäre ich halt Gemeindemitglied, wenn die Bibel das sagt, mache ich das halt. Aber ich kann irgendwie nicht nachvollziehen, warum das gut sein soll oder schön sein soll. Und in diesem dritten Punkt möchte ich euch versuchen deutlich zu machen, dass nicht nur etwas ist, was die Bibel von uns fordert, sondern dass es etwas ist, was gut ist für dich und für die gesamte Gemeinde. Erstens, es ist gut für dich und ich möchte das mit 3 Unterpunkten deutlich machen. Erstens, du weißt, wem du mit deinen Gaben dienen kannst und sollst. Wir werden uns morgen damit beschäftigen, dass wir als Christen alle Gaben von Gott empfangen haben und mit denen sollen wir einander dienen, anderen Christen dienen. Das ist ein ganz wichtiger Teil von, wie Gemeindemitgliedschaft dann praktisch aussieht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wem soll ich eigentlich mit meinen Gaben dienen? Ne, wenn du nur Teil der unsichtbaren weltweiten Gemeinde bist, ist die Frage sehr, sehr schwierig zu beantworten. Na, warum sollte ich eher den Christen in meiner Straße dienen und nicht den Christen in Argentinien, wenn wir doch alle Teil derselben unsichtbaren Gemeinde sind und das alles ist, was es gibt? Wenn du verbindlich Teil einer Ortsgemeinde bist, dann weißt du ganz automatisch, wer die Christen sind, mit denen du mit deiner Gabe dienen sollst. Natürlich spricht nichts dagegen, auch Christen, die in anderen Gemeinden sind, denen zu dienen. Aber wenn du Mitglied in einer Ortsgemeinde bist, weißt du, wo deine hauptsächliche Verantwortung liegt. Das Zweite, warum es gut ist für dich, du hast feste Hirten. Denn was tun Hirten, was tun Gemeindeleiter? Sie wachen über eure Seelen, sagt die Bibel. Nochmal die Stelle aus Hebräer 13, Vers 17. Haben Sie heute Morgen gehört, ich habe eben schon daraus zitiert. Ich werde sie nachher auch nochmal zitieren. Dort heißt es, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Ja, dieser Vers sagt nicht, dass es was Schlechtes ist, wenn man einen Gemeindeleiter hat, sondern dass es was Gutes ist. Und ohne Gemeindemitgliedschaft hat man natürlich keinen verbindlichen Gemeindeleiter. Aber genau die sind dir von Gott geschenkt. Warum sind sie das? Hebräerbrief sagt, sie wachen über deine Seele zu deinem Besten. Und vielleicht denkst du dir, das habe ich nicht nötig. Die Bibel sagt dir, doch, das hast du nötig. Und deswegen finden wir im Neuen Testament so viele Stellen, an denen von Leitung in der Gemeinde die Rede ist. Und das Dritte, warum es gut ist für dich, du lernst mit der Vielfalt in Gottes Reich umzugehen. Na, wenn die Bibel über Gemeinde spricht, dann werden zwei Dinge deutlich. Und zwar gerade, wenn es um den Punkt der Einheit und der Vielfalt geht. Wir sollen einerseits in einer Gemeinde eins sein in verschiedenen Dingen. Das sind vor allem die Dinge Lehre, also wir sollen dieselben theologischen Überzeugungen haben und wir sollen dieselbe Liebe haben, dass wir nach außen hin Einheit demonstrieren, indem wir auftreten. Aber dann gibt es auch Vielfalt in der Gemeinde. Aber wir haben alle unterschiedliche Gaben bekommen. Wir kommen alle von unterschiedlichen Hintergründen, sind unterschiedlich alt, haben unterschiedliche Bildungsabschlüsse, unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Herkünfte. Und deswegen stehen wir in der Gemeinde vor der Herausforderung, einerseits eine Einheit abzubilden, die sich in der Vielfalt äußert. Unterschiedliche Herkünfte und dann unterschiedliche Gaben, die wir haben. Der Trend heute geht genau zu dem Umgekehrten. Es gibt immer mehr Gemeinden, die gegründet werden, in deutschen Großstädten vor allem, sind dann meistens Gemeinden für bestimmte Bevölkerungsgruppen, oft für die jungen, hippen Leute aus der Stadt. Und da kommen dann in so eine Gemeinde Menschen, die völlig unterschiedliche theologische Überzeugungen haben, machen zusammen Gemeinde. Und was sie dann gemeinsam haben, ist, dass sie alle aus derselben, man sagt, soziokulturellen Gruppe kommen. Also alle meistens eher gebildet sind, irgendwas zwischen 20 und 40 Jahre alt und oft Single. Seht ihr, wie das irgendwie verdreht wird? Ja, das ist Menschen, die alle irgendwie gleich sind, aber unterschiedliche Überzeugungen haben, statt Menschen, wie es die Bibel sagt, die gleiche Überzeugung haben, aber völlig unterschiedlich sind. Wenn du in einer biblischen Ortsgemeinde Mitglied bist, dann stehst du vor der Herausforderung, mit Menschen klarzukommen, Menschen zu lieben, Menschen zu dienen, die ganz anders sind als du selbst. Und das ist nichts, was wir von uns aus tun würden. Und das ist auch anstrengend. Aber es ist das, was die Bibel von uns fordert. Und was, wenn man sich darauf einlässt, glaube ich, etwas Wunderschönes ist. Ja, die Einheit in der Gemeinde zu leben, gerade mit den Menschen, die ganz anders sind als man selbst. Mit anhand von drei Punkten gesehen, dass es gut ist für dich, Gemeindemitglied zu sein. Aber es ist auch, glaube ich, gut für die gesamte Gemeinde und die Gemeindeleitung, also für die Struktur nach außen, sage ich mal. Das erste ist, man weiß, wer dazugehört und wer nicht. Das klingt erstmal banal, aber das ist wichtig für viele Bereiche der Gemeinde, zum Beispiel für Finanzen. Ja, wer beteiligt sich eigentlich an den Finanzen in einer Gemeinde. Es ist wichtig, habe ich eben schon gesagt, beim Thema Gemeindezucht. Es ist auch wichtig beim Thema der Jüngerschaft. Ne? In wen investiere ich mich in der Gemeinde, um ihn weiterzubringen im Glauben, wenn ich nicht genau weiß, ob er in 2 Wochen überhaupt noch da ist oder nicht. Ja, wir hatten schon manchmal Diskussionen bei uns als Älteste. Da ist jemand gekommen für 2, 3 Sonntage und dann wieder weggeblieben. Da haben wir darüber diskutiert, sollen wir jetzt ihm hinterher telefonieren, sollen wir nochmal hinterhergehen und fragen, wie es ihm geht? Oder sollen wir ihn in Ruhe lassen? Wir sind uns da oft nicht einig und oft unschlüssig. Ja, was ist der Grund dafür? Ja, wir wissen nicht genau, warum sind die gekommen, was ist eigentlich mit denen los? Und für uns als Älteste ist es so befreiend, wenn jemand Mitglied in der Gemeinde ist, dann wissen wir nämlich alle Ältesten, ganz sicher, das ist jetzt unser Verantwortungsbereich. Ja, wir als Älteste können ja gar nicht für die weltweite Gemeinde verantwortlich sein, nicht für jeden, der mal bei uns reinkommt und dann wieder nicht. Ich erinnere euch nochmal an den Vers aus Hebräer 13, Vers 17 und möchte diesmal auf einen anderen Teil dieses Verses hinweisen. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Das heißt, als Älteste müssen wir für euch Rechenschaft ablegen. Wir können nicht Rechenschaft ablegen für jeden einzelnen Christen auf der Welt. Für wen legen wir Rechenschaft ab? für die, die Teil unserer Ortsgemeinde sind. Und deswegen ist es so gut, Mitglieder zu haben, denn wir wissen wir als Älteste, okay, der gehört dazu und der eben noch nicht. Und das Zweite ist, dass durch Gemeindemitgliedschaft auch das Zeugnis nach außen gestärkt wird. Wisst ihr, als Christen sind wir nicht aufgerufen, in unserem Saft zu schmoren. Wir sollen andere, die Jesus noch nicht kennen, dazu einladen. Wir sollen es weiter sagen. Wir sollen eine Gemeinde sein, die Gottes Herrlichkeit widerspiegelt in einer Welt, die Gott nicht kennt. Und ein wichtiger Teil unseres Zeugnisses ist unsere Gemeinschaft. Jesus sagte in Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und jetzt kommt's. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das heißt, die Liebe, die wir als Gemeindeglieder zueinander haben, ist ein Zeugnis nach außen für die Liebe Gottes. Ein vierter und letzter Punkt, Gemeindemitgliedschaft. Wie sieht es praktisch aus? Erstens, falls du noch nicht Mitglied in einer biblischen Ortsgemeinde bist und du Christ bist, dann hol das nach. Falls du Taufmitglied bist und Jesus nachfolgen willst, rufe ich dich auf, Bekenntnis abzulegen. Falls du noch nicht getauft bist, fällt Mitgliedschaft und Taufe zusammen. Aber wie ich gesagt habe, es gibt generell im Neuen Testament keine Christen, die nicht Teil einer Ortsgemeinde sind. Und ich glaube, ich habe euch gezeigt, warum es biblisch ist, Mitglied zu sein und warum es gut ist, für euch und für die Gemeinde Mitglied zu sein. Die meisten von euch sind Mitglieder in einer Ortsgemeinde. Was haben die jetzt mit Mitgliedschaft zu tun? Und die möchte ich dazu aufrufen, lebe deine Mitgliedschaft. Wisst ihr, Mitgliedschaft kostet. Vor allem kostet sie Kraft und Zeit. Und am Anfang denkt man vielleicht, naja, ist ja relativ einfach. Aber danach wird es anspruchsvoller. Ja, als Mitglied hat man den Auftrag zu dienen mit der Gabe, die Gott dir geschenkt hat. Wir werden uns morgen damit beschäftigen, was das bedeutet. Aber für heute ist es ganz wichtig, mal zu sehen, dass das Opfer verlangt. Dass Mitgliedschaft nicht nur bedeutet, ich habe jetzt gewisse Rechte in der Gemeinde, sondern auch, ich habe jetzt Pflichten in der Gemeinde. Eine Gemeindemitgliedschaft, manche verstehen es so wie ein Ticket in den Himmel. Man holt sich's mal ab und dann zeigt man es vor, wenn man vor Gott steht oder irgendwie so. Nein, Gemeindemitgliedschaft ist ein großes Vorrecht. Denn du darfst Teil der einzigen Gemeinschaft sein, die das Ende dieser Welt überlebt. Aber gleichzeitig ist Mitgliedschaft gelebte Mitgliedschaft. Und es verlangt Opfer. Opfer von Zeit, Opfer von Kraft und Opfer auch von Geld. Wisst ihr, in die Gemeinde zu gehen oder sich mal drauf einzulassen zu Zeiten, wo man eh nichts Besseres vorhat, ist relativ einfach. Aber gelebte Mitgliedschaft bedeutet, sich in andere zu investieren, von ihnen zu lernen, sie zu lehren, sie wirklich kennenzulernen, auch wenn sie vielleicht schwierig sind, mit ihnen zu beten, für sie da zu sein. Ich weiß, das kann in einer Gemeinde nicht jeder für jeden leisten. Aber jeder für ein paar. Wisst ihr, das ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich, denn es ist Gottes Plan, um uns auf dem Weg, den wir hier durch die Wüste, auf dem Weg zum Himmel gehen, um uns da durchzubringen, zu stärken und zu ermutigen. Ich habe euch am Anfang die Geschichte vorgelesen von Jack und Grace. Wisst ihr, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, gerade in unserer westlichen Welt, ist für viele Menschen heute eine unverbindliche Partnerschaft viel verlockender als eine Ehe. Und genauso ist für viele Christen ein unverbindliches Christsein ohne Gemeindemitgliedschaft viel verlockender. Aber Gott hat sowohl für die Beziehung zwischen Mann und Frau, als auch für die Beziehung der Christen zur Gemeinde etwas sehr viel Besseres im Sinn. Amen.
Ja, vielen Dank, Jochen. Fragen, Kritik, Kommentare, Anmerkungen? Soll noch etwas erklärt werden?
Ja, danke schön. Ich kann Ihnen zustimmen. Es sind drei Entwicklungen, die ich auch größtenteils sehr kritisch sehe, auch in unserer Gesellschaft, auch in anderen Bereichen. Mein Punkt war, dass ich eben sagen wollte, sie sind eben auch, ich sage mal zum Beispiel in früheren Zeiten, im Mittelalter, war es eher umgekehrt das Problem, weil jeder in der Kirche, ob er jetzt von Herzen geglaubt hat oder nicht, weil es damals ein sehr, sehr wichtiger sozialer Raum war. Und das hat natürlich, und das da ist heute halt durch den Zeitgeist und durch andere Entwicklungen, ist es natürlich genau umgekehrt. Und das macht es eben für den Bereich der Gemeindemitgliedschaft.
Darf ich dazu vielleicht ganz kurz noch was sagen? Der Begriff Individualismus ist ein lateinischer Begriff. Und er heißt eigentlich nichts anderes als das Unteilbare.
Mein Kater hat es eben gerade angeschnitten.
Aus einer Welt, in der die Gemeinschaft das Große war. Und dann wollte man das immer weiter verkleinern und dann kam man eben auf den, das unteilbar war, so meinte man, und nannte das eben den Individualisten, also den nicht mehr Teilbaren. Das ist jetzt schon einige Zeit her. Wir haben das längst überschritten. Die Trends in der Philosophie gehen in eine ganz andere Richtung. Ich erinnere nur an das vielleicht halbwegs bekannte Buch »Wer bin ich und wenn ja, wie viele?« wir wissen nicht mehr, wer wir sind, die Zersplitterung, die du eben gerade angesprochen hast.
Ja, das ist ein Pass. Also grundsätzlich würde ich sagen, die biblische Gemeinde zeigt sich durch ein biblisches Bekenntnis und dadurch, dass es dieses Bekenntnis lebt, also anwendet, dass es zur Anwendung kommt. Nun sind wir in Deutschland. Gemeinden, die unser Bekenntnis teilen und das Leben, braucht man nicht mal eine Hand zu, um das zu zählen. Deswegen ist diese Frage, und das habe ich, glaube ich, bei dem Punkt gemacht, bei den Einwänden, habe ich das mal versucht zu sagen, oder deutlich zu machen, bei dem letzten Punkt, in meiner Gegend gibt es keine biblische Ortsgemeinde, ist das sehr, sehr schwierig. Und da muss man, glaube ich, immer im Einzelfall entscheiden, was ist sinnvoll und was ist geboten. Also da spielt auch, zur Zeit der Reformation hätte man gesagt, okay, das ist das Bekenntnis und dann gab es eben in einer idealen Welt, oder was heißt idealen Welt, aber in einer Welt, wo in jeder Stadt, sage ich mal, wo es 5 Kirchenverbände gibt und dann den einen Rechtgläubigen und in jeder Stadt in diesem Land gibt es dann 5 Gemeinden von jedem Kirchenverband ein, da kann man dann immer sagen, er geht zu der Kirche. Aber in Deutschland haben wir eben diese Situation nicht und das macht es eben so schwierig. Das ist ein Fass ohne Boden. Also vielleicht können wir uns mal zusammensetzen mit denen, die das interessieren, wenn wir das jetzt hier diskutieren. Ich glaube, ich persönlich würde immer sagen, wenn mich jemand fragt, ist das eine biblische Gemeinde, zeig mir die Gemeinde, sag mir, was sie glauben. Und dann würde ich dir nach bestem Wissen und Gewissen den Tipp geben, sollst du da hingehen oder sollst du da nicht hingehen. Aber eine allgemeine Definition in einer Zeit, wo die Gemeindelandschaft so zersplittert ist und wo es so wenig verbliebene Gemeinden gibt, die allein für sich, also es gibt ja, ich habe gesagt, alle Gemeinden wollen biblisch sein, aber ich sage mal, bibeltreu sein, gibt es viele Gemeinden, die ich kenne, die das ganz bewusst nicht mehr sein wollen, auch in Deutschland, bei Kirchen, das nicht mehr sein wollen. Deswegen ist das eine sehr, sehr schwierige Frage, im Prinzip versuchen, im Einzelfall zu klären.
Du hast vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Bei einem Bekenntnis geht es nicht, ich sage es jetzt mal so, nicht um jeden Satz, sondern es geht darum, was in einem Bekenntnis geschieht, nämlich die Unterscheidung zwischen wahrer Lehre und falscher Lehre, zwischen gesunder Lehre und kranker Lehre. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann empfehle ich euch dringend, geht da raus.
Also auf jeden Fall gilt der Grundsatz, Also es gibt dafür eine Grenze. Und diese Grenze ist, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also das heißt, wenn sie von dir was verlangen oder das Wort Gottes ganz klar sagt, das geht nicht, sollst du ihnen immer noch Respekt entgegenbringen, aber ganz klar sagen, das geht nicht, das geht gegen mein Gewissen. Bei allen anderen Fragen würde ich sagen, muss man wieder im Einzelfall drüber reden. Das ist schwierig. Vor allem würde ich vielleicht noch sagen, ist das, was du anders siehst als deine Ältesten, ist es etwas, wo es, sage ich mal, eine Gruppe von Christen in der Kirchengeschichte und auch heute gibt, die bibeltreu sind und die das so sehen? Oder bist du alleine auf die Idee gekommen und vertrittst das jetzt und du findest niemand anders auf der ganzen Welt, der das auch glaubt? Ne? Im ersteren Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass du richtig liest und dass dein Anliegen berechtigt ist, deutlich größer als im zweiten Fall. Also wenn du jetzt auf die Idee kommst, ich nehme ein ganz abstraktes Beispiel, du bist der Meinung, alle Christen sollten pinke Hüte tragen, du kommst als allererster auf diese Idee, aber es gibt noch drei andere in Argentinien, die glauben es auch. Ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, du sollst dich ihnen unterordnen. Ist es ein Punkt, wie heute sehr häufig zum Beispiel die Frauenfrage oder auch immer weiter jetzt die homosexuelle Ehefrage zum Beispiel? Und das Zeugnis der Kirchengeschichte ist so klar in diesen Fragen, so einen großen Teil, was alles bis vor 10, 20 Jahren auf deiner Seite hast, dann ist das die Wahrscheinlichkeit, dass du richtig liegst, deutlich höher. Das ist interessant übrigens, ja, du hast ja auf die Reformation angespielt, wir werden immer noch zum Papst gehören. Die Reformatoren haben zwar irgendwann mit der Kirche gebrochen, aber sie haben in all ihren Schriften so oft versucht wie möglich, frühere Christen aus der dann katholischen, also eigentlich Kirche, zu zitieren und deutlich zu machen, wir stehen trotzdem in einer Kontinuität. Und im Prinzip lehren wir nur das, was sie früher auch schon gelehrt haben, die sind quasi die Fortsetzung, wir sind nur rausgegangen, weil die etablierte Struktur, die es zurzeit gibt, das nicht mehr tut. Also auch da haben sie nicht gesagt, hey, wir finden jetzt was Neues, deswegen machen wir ein Ding, sondern...
Noch jemand?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, wenn sich eine Gemeinde, in der man ist, wegbewegt und die Möglichkeit besteht, eine Gemeinde zu gründen, die biblisch ist oder biblischer, sag ich mal, sollte man das auf jeden Fall tun. Ich glaube allerdings, gibt es da auch Vorsichtigkeit zu lassen. Erstens, wenn man eben zu fünft ist oder so, ist, glaube ich, was häufig passiert, ist, Leute gehen raus, gründen Hauskreis und es kommt nicht zu einer Gemeindegründung. Das ist dann auch nicht besonders gut. Also man sollte dann wirklich wissen, okay, ich gründe was mit dem Ziel, wirklich eine tatsächliche, strukturierte Gemeinde zu gründen. Wichtig ist dann auch, dass man, sofern es möglich ist, ohne jetzt, ich sag mal, eine Bombe platzen zu lassen, die Gemeinde verlässt. Geht nicht immer, aber grundsätzlich sollte man das, denke ich, tun. Nur dann ist auch immer die Frage, wie groß sind die Unterschiede. Ne? Es gab schon Gemeindespaltungen wegen so kleinen Fragen, wo die meisten Leute sagen würden, ist das jetzt ein Grund? Da ist dann wieder der Einzelfall.
Also ich finde die Frage, die vorhin gestellt hat, und eigentlich in die gleiche Richtung gehen. Wann sind die Unterschiede in einer Gemeinde so groß, dass ich gehen muss? Diese Frage kann ich nicht, das ist so schlimm oder das ist so groß, beantworten, sondern ich möchte euch darauf hinweisen, was die Heilige Schrift, wie die Heilige Schrift das Christentum bezeichnet. In der Apostelgeschichte steht nicht, wir glauben, wir sind Vertreter des Christentums oder so, sondern sie spricht immer davon oder sehr häufig davon, dass man des Weges ist. Des Weges. Als Paulus die Christen in Damaskus verfolgte, heißt es am Anfang. Und Paulus zog nach Damaskus, um die, die des Weges sind, zu verfolgen. Was heißt das? Einen Weg muss man immer selbst gehen. Was steht dem gegenüber? Und das ist ganz wichtig. Das ist eine Strömung. Jochen hatte vorhin gesprochen vom Zeitgeist. Der Zeitgeist, wenn der in die Gemeinde einbricht, ich sag mal, dann ist der Tod im Topfe. Und dieser Zeitgeist verändert sich. Ich meine deswegen, dass heute die Frage der Frauenordination ungemein wichtig ist. Und wenn dies in die Gemeinde einbricht, der Feminismus, jetzt inzwischen immer mehr auch das, was weiß ich, Gender-Denken, dann sind das Strömungen, die von außen kommen in die Gemeinde und die Gemeinde kaputt machen, zerstören, und zwar ihrem Wesen nach. Das ist nicht unbedingt, wenn man jetzt, ich sag mal, in irgendeiner Frage wie jetzt Offenbarung 7, Vers 19 oder so auszulegen ist, unterschiedlicher Meinung ist. Das ist keine Frage, die dem Zeitgeist entspricht. Das ist vielleicht auch ärgerlich, wenn man darüber nicht einer Meinung ist, aber das ist nicht unbedingt ausschlaggebend. Aber wenn ihr in einer Gemeinde seid und immer mehr in eine Gemeinde kommt, in der der Zeitgeist einbricht, und das hört nicht auf, ich garantiere euch, das wird immer stärker, es sei denn, Älteste stehen auf und stellen sich dagegen. Sie sind wachsam und sagen, Schluss jetzt, Ende der Vorstellung. Wenn das nicht passiert, dann bricht das immer weiter ein. Und dann würde ich mir dringendst überlegen, die Gemeinde zu wechseln. Also nicht bei jedem Unterschied, aber schon, wenn der Unterschied, ich sag mal, dem Zeitgeist oder worum es da geht, dem Zeitgeist entspricht, den Zeitgeistströmungen. Das waren, ich sag mal, vor 200 Jahren andere, als es das heute sind. Ja? Vor 200 Jahren glaubte man sehr stark noch an seine Vernunft und dass man durch die Vernunft diese Wirklichkeit erfassen kann. Sind wir heute sehr weit weg davon. Aber damals brach dieser Idee, dieser sogenannte Rationalismus in die Gemeinde ein. Das ist heute nicht mehr drin. Aber heute sind es andere Strömungen, wie, ich sag mal, Feminismus. Das gesamte Genderdenken, auch der Religionsmischmasch. Ja? Und dann ist, ich sag mal, Schicht im Schacht, und dann würde ich an eurer Stelle euch dringend empfehlen, rauszugehen. Nicht wegen jedes Unterschiedes, aber deswegen.
Zwei Sachen dazu. Ich würde nicht sofort gehen, sondern ich würde es Ihnen auf jeden Fall einmal und würde Ihnen sogar mehrmals sagen. Ich sage mal, aus der Sicht eines Nicht-Ältesten. Ne? Man hat natürlich durchaus andere Möglichkeiten, wenn du im Ältestenrat bist, als wenn du ein normales Gemeindeglied bist. Aber wenn du ein normales Gemeindeglied bist, würde ich es Ihnen schon öfter sagen. Und dann ist meine Beobachtung, dass ich viele kenne, die so argumentieren. Also ich bin relativ allein in der Gemeinde, ich muss doch da bleiben. Wenn ich gehe, dann gibt es niemand mehr. Ich habe noch nie erlebt, dass das zu einer Änderung in der Gemeinde geführt hat. Sondern entweder dazu, dass die Leute dann frustriert nach 10 Jahren oder 5 Jahren rausgegangen sind, oder dass die Leute dann irgendwann aufgegeben haben und entweder im Stillen oder sogar wirklich sich einfach der Gemeinde angepasst haben. Es gibt natürlich ja auch, du bist ja in der Gemeinde, du wirst ja auch von der Gemeinde geprägt. Es ist ja nicht so, dass du, sag ich mal, in der Gemeinde stehst, stark, und dann der Gemeinde gegenüber bist und jetzt die Gemeinde von außen kritisierst, sondern du lebst ja in dieser Gemeinschaft und die prägt dich ja auch in gewisse Richtung. Und wenn du dich dem eben Jahr für Jahr aussetzt und dich für den hältst, der da was ändern kann, dann glaube ich, sollst du also auch im eigenen Interesse aufpassen.